Kilometerfresser.
Kilometerfresser.
Einen wunderschönen guten Morgen an dich. Du bist 2 Stunden früher als ich dran, ne, irgendwie.
Ja, guten Morgen, Tarek. Es war richtig, die letzten Tage immer so versucht, es irgendwie zu umschiften, gar nicht zu schreiben, was es für eine Uhrzeit bei mir ist, dass wir auf jeden Fall uns treffen. Ich habe immer nur um 10 und das war dann deine Zeit. Ich hatte gehofft, dass es nicht hier bei mir früh oder dann später erst klingelt. Ich glaube, so weit auseinander, nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich, waren wir noch nie für einen Podcast.
Ja, stimmt. Also 2 Stunden Unterschied ist schon viel. Aber bei dir scheint ja die Sonne. Willst du erzählen, wo du genau bist?
Ja, voll gern. Ich bin so ungefähr eine halbe Stunde außerhalb von Reykjavik auf Island. Wir machen hier Urlaub eine Woche und sitzen hier in unserem Airbnb. Hab gerade Sarah und den Kleinen aus dem Schlafzimmer verbannt. Hab hier kurz ein bisschen Ordnung gemacht und dachte, das ist ein ganz cooler Spot, weil man hinter uns echt viel
ja,
Licht
sieht,
weil wir hier... Obwohl man echt nur 20 Minuten außerhalb von dieser riesigen Stadt, also es ist riesig, aber trotzdem über 100.000 Einwohner, Stadt sind, hat man trotzdem hier einen sehr, sehr coolen Blick und jetzt sogar Licht. Ich sehe sogar, ich habe hier gerade einen Schatten auf den Oberkörper, weil einfach cool. Die Sonne jetzt gerade so reinscheint. Ja, wir genießen hier einfach ein bisschen nichts machen, das ist echt cool. Viel Natur, viel einfach mal rumfahren, ein bisschen gucken, das ist echt mega.
Schön. Schön, schön. Aber 0 Grad hast du eben gesagt, ne?
Ja, es ist so zwischen 0 und 10 Grad irgendwie die ganze Zeit. Aber ich bin froh, weil bevor wir herkamen in der Woche, waren hier so 1 Grad und dann kannst du in der Wetter-App umschalten. Dann stand da gefühlte Temperatur minus 14 Grad. Und da dachte ich schon so, alles klar. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt erst da sind.
Aber Jonas, du hattest ja mir mal erzählt, bevor du geflogen bist dahin, dass die Chancen für
Polarlichter.
Polarlichter, danke, alter Mann. Für die Polarlichter sehr gut stehen. Wie sieht's damit aus?
Also bisher haben wir noch keine gesehen. Ich habe so eine App, kenne ich noch aus den Zeiten, wenn wir in Lappland waren für irgendwelche Drehs. Und da gucke ich immer fleißig nach. Da gibt es dann so Indizes, weißt, wo du nachschauen kannst. Je nachdem, wie hoch die Zahl ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du die sehen kannst. Und dann musst du natürlich auch immer die Wolken mitspielen, weil wenn du dann hier bewölkten Himmel hast, aber die größte Chance auf Polarlicht, der bringt es natürlich nichts. Und ich glaube, Mittwoch, also wenn wir heute aufnehmen, morgen, ist in der Woche der höchste Ausschlag. Und ironischerweise ist Samstag, wenn wir wieder wegfliegen. Aber ich habe auch schon voll coole Bilder gesehen, wo das Leute aus dem Flugzeug sehen. Weil dann bist du ja eh über den Wolken und dann hast du ja eine ganz gute Chance.
Das
und der Flug
ja toll.
Hierher, beziehungsweise der Flug von hier geht eh nachts um 1 und du hast meistens so um 1 bis um 3 die beste Chance, das zu sehen. Wir werden auf jeden Fall morgen Abend, also Mittwoch, uns einen Wecker stellen, dass wir dann zumindest mal kurz gucken. Ja, aber wir haben auch, dieses Airbnb ist noch alles so ausgelegt. Warte, vielleicht kann ich das zeigen hier in der Kamera.
Ja, zeig das unbedingt.
Hier ist zum Beispiel
ein Fenster oben
so
auf der
Fenster
Decke.
Direkt in der Decke drin, weil die halt einfach
über
gucken,
dem Bett
dass
quasi,
da,
ne? Über dem
genau,
Bett kannst du in die
Bett.
Sterne gucken.
Und das Gleiche ist auch nochmal im Wohnzimmer. Also du könntest
Toll.
Schon jederzeit, wenn irgendwo mal was ist, das sehen, aber musst halt echt Glück haben. Also mal schauen. Das war jetzt nicht der Hauptgrund, hierher zu kommen, aber es wäre natürlich so das i-Tüpfelchen, wenn das noch wäre.
Ja, klar.
Wir gucken auch jeden Früh so entspannt. Ne? Wir gucken einfach so in die Wetter-App, wie ist gerade die Lage. Heute, dass es hier Sonne hat, hatte ich gar nicht gedacht. Weil gestern hieß es regnet heute den ganzen Tag. Und es ist halt so krass, weil du hier so viel Wind und so viele verschiedene Wettersituationen hast. Musst halt immer wieder schauen. Und auch gestern, wir hatten eigentlich geplant, wir fahren in so einen Nationalpark, früh die Wetter-App aufgemacht, oh, da regnet es den ganzen Tag, in eine komplett andere Richtung gefahren. Und da musst du halt einfach flexibel sein. Aber wir leben also was heißt so ein Tag? Wir haben so ein paar Sachen, die wir gern sehen würden. Da gucken wir, wann wir die unterkriegen. Und die Rest der Zeit
Super.
Schauen wir einfach, dass wir es relativ entspannt halten und dass wir Zeit als Familie genießen können.
Tiger,
du bist zurück aus dem Urlaub und du bist gebräunt, sehe ich dir an.
Ich bin schon mittlerweile hier abgepellt, hat sich alles, ne? Und ich wollte gerade sagen,
hast du dir
Jonas,
Sonnenbrand zugeholt?
Ich bin psychisch und seelisch so weg vom Winter und von 0 Grad, so weg. Wir waren nämlich mit Nase und unseren Freunden, die Aidoan-Family, die Land Rover-Family, wieder mal, wie jedes Jahr zu Ostern in Südfrankreich. Das ist Tradition bei uns geworden. Wir sind ja ganz große Südfrankreich-Liebhaber, für alle, die es vielleicht noch nicht kennen. Wir wollen auch irgendwann mal da leben, das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Und was ich sagen wollte, wir hatten so ein Glück mit dem Wetter, Jonas. Wir waren da 6 Tage. Nas und ich mussten unser Urlaub einen Tag früher abbrechen, obwohl wir schon gebucht hatten, weil wir nach Paris sollten, wegen der BYD Flash Charging Geschichte. Dazu kommen wir aber gleich. Aber was ich sagen wollte, das hat uns so gut getan. Ich habe dir ein paar Bilder geschickt. Das kristallklare Wasser, Sonne, Sand unter den Füßen und dann das Meer. Und ich bin hineingesprungen in das Meer. Das war eine meiner schönsten
Erlebnisse. Und das bedeutet
wirklich
viel, wenn Tarek das macht.
Ja, Mann, also wirklich, meine Brusthaare haben sich so aufgequollt. Das war so ein schönes Erlebnis. Das hat uns so gut getan. Ich habe mich wieder wie neu geboren gefühlt. Und du weißt, was für harte Arbeitswochen und Monate wir hatten, ne, was YouTube betrifft, was Autos betrifft, und das bleibt ja auch weiterhin so. Aber das hat echt gut getan. Es war nur leider viel zu kurz. Wir hatten eine tolle Villa und ich kann jetzt schon mal sagen, es folgt vielleicht zum Wochenende, wenn ich das schaffe zum Schneiden, das Video dazu, ein riesen Roadtrip. Wir hatten ein DS Nummer 8 dabei und wir haben 2800 Kilometer damit insgesamt gemacht. Und ich werde über Kosten reden. Vor allen Dingen, was hat das Ganze gekostet? Wo habe ich geladen? Wie teuer war das Laden vor Ort? Wie hat das funktioniert? Und unsere Villa natürlich. Wie hat das da ausgesehen? Was haben wir bezahlt? Und. Also, das wird echt ein Mega-Ding. Das Video könnte auch ein bisschen länger dauern, aber es wird sich definitiv lohnen. Für uns hat es sich gelohnt. Wir lieben Südfrankreich. Wir lieben die Côte d'Azur. Wir waren fast überall dort. Und diesmal waren wir in Cavalaire-sur-Mer. Das sind so ungefähr 15 Autominuten südlich oder westlich an der Küste entlang von Saint-Tropez. So mal nur zum Einordnen. Mhm. Und tolle Gegend, einfach eine wunderschöne Gegend. Und die Franzosen in Südfrankreich, die sind nicht so versnobbt wie die manchen Pariser oder wie manche denken. Mhm. Ne, die sind, je wärmer das Land ist, je mehr die Sonne scheint, desto verrückter sind die Leute, ne? Desto gesprächiger sind die, desto herzlicher sind die, ist halt so. Oder wir empfinden das halt so. Wir sind ja hier, Deutschland ist ja jetzt kein Südland, aber auch jetzt kein Nordland, so wie du da bist, ne? Aber zum Glück bin ich ja in Köln geboren und aufgewachsen, denn die Rheinländer, die sind ja auch so total so rheinländisch halt, ne?
Und ja, da kommst du gut an, ne? Da kommt die Nähe zu Frankreich bei dir auch manchmal.
Ja, genau. Und dann der Südländer in mir natürlich, der Türke, der kommt dann immer raus hier mit Händen und Füßen. Also Verständigungsprobleme, absolut kein Problem. Und wenn du da mit Bonjour und Bonjournée und Merci beaucoup und so weiter ankommst und dann sind die Leute auch super, super easy drauf, wirklich. Kann ich jedem empfehlen. Die Strecke, Autobahn, Mautgebühr, darüber reden wir. Was hat das Ganze gekostet? Wie sieht das Ganze aus? Die Raststätten. Was ich aber immer sage und ich wieder sagen kann, die Infrastruktur in Frankreich hat sich in den letzten 2 Jahren noch mal fast gefühlt verdoppelt. Sogar die Ionity-Ladestationen, früher wo 4 oder 6 Säulen standen, stehen jetzt 12, 13, 18 Säulen. Jonas, das ist verrückt, Mann. Ich habe die ersten Megawatt-Lader von Ionity gesehen, da steht zwar nur 600 kW, aber die sind auf Megawatt ausgelegt. Da habe ich einen Short drüber gemacht, ist jetzt auch bei über 100.000 Klicks. Also einfach nur mega, wirklich.
Krass. Wirklich? Ja, ich wollte auch noch, weil einige mir geschrieben hatten, kurz erzählen hier, wie die E-Auto-Infrastruktur ist, weil wir auch überlegt hatten, ob wir ein Elektroauto nehmen oder nicht, hier auf der Insel.
Ja, bei dir, genau.
Weil an sich wäre die Idee wirklich gewesen, hier elektrisch rumzufahren. Das Problem war aber, dass das Airbnb keine Wallbox hatte. Und ich habe das auch die Tage als Story gemacht, da kam auch dann Rückmeldung so, ja, hätte man ja besser planen können und dann musst du es halt, ganz ehrlich, wir sind eine Woche nur hier. Ich müsste bei jeder Fahrt überlegen, wo bringe ich in der Fahrt noch meinen Ladestopp ein, weil du ja, wenn du eine Woche im Urlaub bist, fährst du auch nicht täglich einkaufen. An den Attraktionen oder an diesen, das ist ja alles nur Natur, da hast du natürlich auch keine Lademöglichkeiten.
Genau.
Das heißt, du müsstest immer noch mal extra laden und von uns hier, ich hätte mal geschaut, wäre die nächste Schnellladesäule auch fast eine halbe Stunde weg. Das heißt, du müsstest alle 2 Tage auch noch mal eine Stunde extra fahren. Und das wollte ich mir einfach nicht antun. Wir haben jetzt einen Santa Fe Plug-in-Hybrid, war eigentlich auch ganz spannend, den mal zu fahren. Leider weder voll aufgeladen, noch mit Ladekabel, weil wir waren dann den einen Tag in Reykjavik, da wollte ich ihn anstecken und dann stehen wir schon so fast auf dem Parkplatz und sehe ich, nee, hat nicht mal einen Stecker dabei, also nicht mal ein Kabel, konnte ich nicht mehr laden, aber das nur, also aber Infrastruktur an sich ist krass, also fast jede Tankstelle hat hier komplett Ladesäulen, Tesla sehr viel komplett um die Insel rum und auch so gibt es viele lokale Anbieter, die dann teilweise so mitten im Nichts einfach Ladepark haben, das ist schon echt krass und es fahren brutal viele Elektroautos rum, also ich habe da jetzt ein bisschen drauf geachtet, von Leapmotor über iRace-Modelle bis hin zu BYD und Tesla, Mustang macht einige, VW-Konzern, also wirklich alles. Gestern kam uns ein ID.Buzz entgegen als GTX hier, diesem Rot-Silber, weißt du, dachte ich kurz, der Wolfsburger Kennzeichen, so, nee, wissen die, also so klassisch. Geil. Also es ist echt cool, da so ein bisschen drauf zu achten. Und es ist wirklich verrückt. Das auch 1-2 Elektromarken. Und zum Beispiel von Maxus, wo wir nur die Transporter und diesen Pickup in Deutschland haben, fahren hier einfach auch SUVs rum. Und was man merkt, was ich ganz spannend finde, das ist ja, Island ist ja so ungefähr auf halber Strecke zwischen Europa und Amerika. So verortet, wenn man das so ungefähr sagen will. Also es sind von hier 4 Stunden nach Deutschland und es sind auch in etwa 4 Stunden, wenn du jetzt nach New York fliegst oder so. Also es ist so eine Ecke. Und das Spannende ist, hier fahren voll viele amerikanische Modelle rum. Also diese riesigen Fords, ganz viele Chevrolet Trucks und sowas, die halt so wirklich diese großen Autos, haben die hier ohne Probleme ganz viele mit solchen Endrohren rumfahren. Das ist echt wild. Also geil. Ist schon echt verrückt.
Aber kein Linksverkehr, oder?
Nein, ein ganz normaler Rechtsverkehr, ganz normal. Es ist auch, Europa gehört nur nicht zur EU. Das ist immer so ein bisschen, aber kannst dir relativ entspannt her. Und genau. Aber Tarek, wir haben heute viele Elektroauto-Themen. Genau. Wir reden über den Krawall, den ID.3 Neo, wir reden über Flash-Charging von BYD und wir reden auch mal wieder über Tesla. Lass uns vielleicht direkt mit den Volkswagen-Modellen anfangen, oder? Also zum Beispiel Krawall, der war ja letzte Woche schon. Lass uns den noch kurz abfrühstücken. Der war ja letzte Woche mit dem Embargo leider kurz hinterm Podcast, aber weil wir donnerstags immer pünktlich 6 Uhr online gehen wollen, haben wir gesagt, nee, halt mal bei, schieben wir nicht. Deswegen hier vielleicht ein paar Infos, Tarek, vom Krawall. Ich habe gesehen, der hat eine krasse Ambiente-Beleuchtung. Erzähl mal was.
Genau. Also ganz kurz und knapp, wenn man es ganz kurz beschreiben muss, das Auto, optisch top, Preis flop. So sind die Kommentare, so kann man das dann mal kombinieren, also unter dem Video jetzt. Alle haben sich beschwert, das kann doch nicht sein, dass ein VZ, ich meine auch, wie gut der ausgestattet ist und wie toll der aussieht, nun mal mit einer 52 Kilowattstunden Batterie bei knapp 47.000 Euro gelistet
52.
ist. Ich war jetzt aber wieder beim Konfigurator drin. 46.550 Euro.
Nein, 52 Kilowattstunden, weil du gerade 42 gesagt hast. Das ist nur wichtig, nicht, dass wir hier dann die Kommentare
voll haben. Habe ich 42 gesagt? Nein, Entschuldigung. Ja, aber natürlich, ist nicht schlimm. Natürlich. 52 Kilowattstunden, natürlich. Und der, genau. Und die, es gibt ja einen 37er, der ist noch nicht verfügbar, soll ab 26.000 Euro beginnen. Ab Herbst soll er konfigurierbar und bestellbar sein. Und das günstigste Modell mit der 52 Kilowattstunden Batterie beginnt bei 37.500 Euro mit einer einigermaßen guten Serienausstattung. Und das ist dann die hitzige Diskussion gewesen, weil wenn du einen Cupra Born nimmst, der deutlich mehr Kofferraum, mehr Platz bietet, mit der 50 Kilowattstunden Batterie, genau. Der kostet sogar weniger als der Krawall in der höheren.
Das ist schon krass.
Ja, das ist echt krass. Also ich weiß nicht, was die sich da gedacht haben. Ich habe natürlich sofort meinen Händler angerufen, weil ich und vor allen Dingen Nas nach der Premiere, also nach dem Dreh, waren wir auch total verliebt in das Fahrzeug. Mhm. Wir hatten aber keine Preise zum Drehzeitpunkt. War ja bei den VW-Modellen auch so. Wir hatten nur ungefähre Preise.
Und ja, wobei, lass da mal, weil bei VW, wenn du nachgefragt hast, hast du bis auf die Nachkommastelle Preise gekriegt.
Ja, beim ID Polo ja, beim ID Cross auch, beim Style und so weiter. Aber beim ID3
aber zum Beispiel auch. Kann ich gleich mal erzählen. Ja.
Okay. Und weil wir uns total verliebt haben in das Auto. Der ist schön kompakt von außen, der sieht richtig scharf aus. Meiner Meinung nach sieht er sogar besser aus als der Born nach dem Facelift sogar. Und ich habe meinen Händler angerufen. Der Händler hat zu mir gesagt, Tarek, extreme Nachfrage, wirklich extreme Nachfrage nach Leasingangeboten, nach Leasingpreisen. Aber die können momentan nicht kalkulieren. Zumindest war am Freitag der Stand so, dass die Händler noch nicht kalkulieren können. Ich weiß nicht, was da brodelt hinter den Kulissen, ob da noch was geschieht. Und zack, habe ich heute noch entdeckt, 3.000 Euro Tech-Bonus für den Krawall. Einfach mal so jetzt, ne? Gibt es auf den Listenpreis und natürlich dann die Förderung. Wenn du dann 5 plus 3, kannst du nochmal 8.000 Euro abziehen. Vielleicht noch ein bisschen Rabatt beim Händler rausholen. Also wir müssen natürlich, was die Preise angeht, abwarten, was beim Händler rauszuholen sein wird. War ja bei Skoda genauso bis jetzt, bei Volkswagen war es das ja genauso, bei Cupra auch. Ich lese immer wieder Kommentare, da haben Leute 10-20% Rabatt bekommen, je nach Modell, je nach Ausstattung.
Muss halt immer sehen, ne? Jetzt hattest du natürlich die ganzen Auslaufmodelle, das wird jetzt echt ein Thema wieder sein, weil die Leute ja oft nicht reflektieren, da können wir auch nur appellieren an euch, ganz ehrlich, jetzt gab es große Rabatte beim alten Born, beim alten ID3, bitte behaltet im Hinterkopf, das ist auch eine gewissermaßen ein Abverkauf, jetzt kommen die Facelifts,
genau.
Natürlich wollen die Händler und die Hersteller die Produktionsplätze noch füllen, aber trotzdem alles verkaufen, deswegen gibt's Rabatte, deswegen macht ja auch BMW gerade, selbst für Privatkunden, immer noch um die 30% Rabatt auf einen aktuellen i5, einfach weil die wissen, hey, es kommt bald das Facelift, irgendwann im Laufe des Jahres. Wir können jetzt nicht diese Produktionskapazitäten leerlaufen lassen oder dann später diesen Nachlauf haben. Und das ist halt einfach wichtig im Hinterkopf zu haben. Natürlich kannst du bei einem ganz neuen Modell jetzt nicht auf einmal Rabatt hauen. Wobei, Cupra hat zum Beispiel in, ich glaube in Österreich war das schon davor geleakt, haben die auch so einen Startbonus gemacht. Und ich glaube, dass das auch hier kommt. Und ich habe das so ein bisschen rausgehört, zumindest von österreichischen Kollegen, dass es hieß, weil die eben sich beschwert haben, dass der Einstiegspreis jetzt zu hoch ist, weil du ja die kleine Batterie erst später kriegst, dass die so einen Anschubbonus quasi starten, so ein bisschen wie wie man es auch bei BYD und so kannte, gerade dem geschuldet, dass es ja die große Konfiguration nur gibt. Und es kann natürlich auch eine Chance sein, wenn du sagst, ich wollte eigentlich nur die kleine und jetzt kommst du vielleicht mit einem Bonus bei dem großen besser. Wer weiß. Also es ist natürlich, aber wie du sagst, es ist schon sehr nah eng, also sehr nah beieinander zwischen Born und Cupra Krawall.
Was ist deine Meinung so allein von der Optik her zum Krawall? So, was denkst
du? Also ich finde ihn drüber, So, also ich finde es einfach zu viel, aber das ist eine persönliche Sache. Ich kann den Leuten nur sagen, wer es ein bisschen gesettelt haben möchte, der kann sich sehr auf den Polo GTI freuen. aber das ist wirklich, ich finde halt einfach, Cupra macht es schon richtig und gut, aber ich finde es gerade in diesem kompakten Segment zu viel. So ganz ehrlich, dass du irgendwie 166 kW Leistung, das Ding sieht aber aus, als wäre es ein kleiner Lamborghini. Also es ist schon wirklich krass. so auch innen diese Sitze, das ist schon echt heftig.
Und ich muss noch, genau, mit diesen Cupsitzen. Genau.
Ja, es ist brutal. Oder auch diese Ambientebeleuchtung. Ich meine, du hast einen kleinen Projektor, der dir in die Seitentür da so Animationen reinprojizieren. Das ist mega geil gemacht. Aber wenn du dann überlegst, dass du, ich weiß nicht, wie ist es da, kriegst du in der Serie überhaupt eine Ambientebeleuchtung? Ich finde halt diesen Trade-off sehr krass zwischen Basis und dem, was du der höchsten Variante bekommst.
Nein, also die kleine Variante für 26.000 Euro wird höchstwahrscheinlich keine Ambientebeleuchtung haben. Ich habe auch nicht nachgefragt. Und außerdem hätte an dem Tag mir das auch keiner genau sagen können, bestimmt, weil das schon Monate zurückliegt, dieser Dreh. Und was ich aber sagen möchte, der Konfigurator ist aber auch irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Warum? Okay. Ich habe in meinem Video zum Beispiel den Raval mit dieser bronzematten Farbe gezeigt, ja, in der Bronzefarbe. Sieht ultra geil aus, aber gibt's nicht. Beim Konfigurator kriegst du den VZ momentan nur mit dem grünen Matt und mit einer Felge. Die anderen Modelle...
Es kann natürlich eine Landessetzung auch sein, ne? Es kann natürlich sein, dass es eine Landessetzung ist oder dass sie wirklich im Hochlauf von der neuen Produktionslinie da erstmal noch warten.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das noch nicht alles 100% beim Konfigurator, was Kalkulieren angeht, Leasingangebote angeht. Müsste aber jeden Moment so sein, jeden Moment soweit sein. So.
Jetzt aber, Tarik, einmal zum ID.3 Neo, oder?
Dann fang du mal erst an.
Dann fange ich mal an. Ich habe hier gerade schon mein Video im Hintergrund aufgemacht, weil das ging am Mittwoch 12 Uhr online. Und wenn ihr mir Podcast kommt, der hier Donnerstag früh um 6. Und ich habe mal die Preise aufgemacht. Und zwar geht die Trend-Variante bei 34.000 Euro los. Und die größte Version, also die Style-Variante mit 79 Kilowattstunden Akku, startet bei 47.500 Euro.
Beim ID.3?
Ja, ID.3. ID.3 Neo, 47.500 Euro. Also du hast so 13.500 Euro Unterschied zwischen absolute Basisausstattung und größte. Und das Krasse, also das Neue ist jetzt auch, muss man sagen, bisher gab es ja immer Pro, Pro S und ich glaube Pure-Variante und Volkswagen wirft das komplett um und macht jetzt wieder die klassischen Bezeichnungen. Das heißt, du hast drei verschiedene Ausstattungslinien, Trend, Life und Style. Und die können kombiniert werden mit den Akkus, der Trend nur mit dem 50er und der Live oder ab dem Live dann mit 50, 58 und 79. Das sind die drei Varianten und die starten mit 125 kW in der kleinen Akku-Variante, 140 kW in der mittleren und 170 in der großen, also die Heckantrieb-Versionen. Und das ist der neue APP 350 Motor, der jetzt mit dem erstmalig eingeführt wurde. Das ist quasi der Mittelweg zwischen APP 550 und 290 aus dem Raval, dem Frontantrieb, ist das jetzt der neue Heckantrieb bei Volkswagen mit bis zu 350 Newtonmeter. Und jetzt eine Quizfrage an dich, Tarik. Hast du nachgefragt, was der Unterschied zwischen dem 50er und dem 58er Akku ist?
Die nutzbare Nettokapazität fürs wahrscheinlich.
Genau, aber hast du nachgefragt, wie der aufgebaut ist? Nee.
Nein.
Ich hatte, und da war ich echt froh, vielleicht... Ich meine, wir nehmen heute Dienstag auf. Vielleicht kriegst du es noch in dem Video geschnitten. Kannst mal drüber nachdenken. Die haben den gleichen Akku verbaut. Das ist einer. Der 58er und der 50er ist der identische Akku. Der wird einfach nur softwareseitig limitiert. Und das fand ich wirklich krass. Das ist irgendwie einem Experte so ein bisschen ein Nebensatz. Weil ich so, ja, ist dann der kleinere quasi zwei Zellen weniger und der ist der gleiche. Und ich so, warte mal, dann haben die wirklich, ich war zwei Tage in Hamburg, dann haben die das so rumtelefoniert und am zweiten Tag, kurz vor meinem Drehslot, hatte ich dann endlich die Info, wie ich es auch kommunizieren darf. Ne? Ist ja immer so die Frage, was dann unter Embargo ist, wo du irgendwie dann nie wieder eingeladen wirst von Volkswagen und was du im Video zeigen kannst. Und die haben tatsächlich gesagt, nee, wir konnten den kleinen Akku nur so günstig machen, weil wir den gleichen verwendet haben, weil es teurer gewesen wäre, zwei zu entwickeln. Und das Krasse ist aber, und das musst du dir beim Kopf...
Da weniger Module drin? Haben die dann Module entfernt?
Nein, eben nicht. Das ist identisch der Akku. Der hat eine Bruttokapazität von wahrscheinlich 62 Kilowattstunden. Und die limitieren den einmal auf 58 und einmal auf 50. Und das Krasse ist, weil die ja nicht nur einzelne Zellpakete abschalten, sondern die limitieren jede Zelle prozentual. Und deswegen kannst du eigentlich den 50er Akku immer auf 100% laden. Kann dir komplett egal sein, weil der ja immer vollgeladen werden kann. Der hat ja einen riesen Puffer. Der hat ja dann über 10 Kilowattstunden Puffer. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da die Kommentare explodieren werden, weil die Leute natürlich sagen, ey, ich kaufe ja wieder den großen, bekomme aber dann ja nur einen kleinen. Aber Volkswagen hat gesagt, ganz bewusst, wir könnten dieses Auto nicht so günstig, also ab den 34.000 Euro auf den Markt bringen, wenn wir einen eigenen Akku dafür entwickelt hätten. Und das war denen sehr wichtig. Und auf der anderen Seite, ich habe die Hoffnung, dass dann die Langlebigkeit ja auch gigantisch ist. Überleg mal, du kannst ja immer sukzessive ein bisschen von diesem Puffer, den du hast, freigeben und du hast ja gefühlt nie eine Degradation. Das ist eigentlich ein perfekter Akku, wenn du halt mit den 50 Kilowattstunden auskommst. Die Ladezeit ist identisch, beide bei 26 Minuten. Wäre auch die Frage, theoretisch, ne, nur mal Gedankenspiel, hätten die den ja 26 Minuten von 10 auf 100% laden lassen können. Wie geil wäre das?
Ja, ja,
wenn's, das wäre doch mal weil das sind ja wirklich. Quasi die 80% genau. von dem anderen. Hätten die einfach machen können, aber irgendwo musst du ja dann doch noch ein bisschen Abstriche haben. Aber fand ich krass.
Aber wenn du jetzt nochmal zurück zum Raval kommst, der VZ 46.500 und der ID3 mit der großen Batterie, ja, und nochmal ein riesiges Auto, also quasi fast das gleiche wie der Born.
Vor allem,
du kriegst nur ein Tausender mehr.
Du kriegst ihn ja sogar ein Tausender günstiger, weil du kriegst ihn ja in der Live, also in der mittleren Ausstattungsvariante, auch mit dem großen Akku. Und da liegt dabei, ich habe es ja offen, 45.000 Euro. Das heißt, du bist dann 1.000 Euro günstiger, hast aber 79 Kilowattstunden damit, und das ist krass, 630 Kilometer Reichweite nach WLTP. Hast das größere Auto, und das ist eigentlich der bessere Deal, muss man wirklich sagen. Und selbst in der Style-Variante, wo du dann, da hast du dann das ID-Light drin, da hast du die höhere Ausstattung, die Top-Sport-Sitze, Tempomat, die große Ambiente-Beleuchtung.
Abstandstempomat, genau.
Abstandstempomat ist immer serienmäßig, der ist sogar in der Trend drin, also ACC hast du immer dabei, nur der Travel Assist, der kostet dann on top, aber ACC haben sie jetzt beim ID3 zum Glück auch wieder reingenommen als Seriensetzung, aber du hast auch so einige Features einfach dabei und das, also meiner Meinung nach ist das ein deutlich besserer Deal als der Cupra Born, halt ohne der Optik, als der Cupra Raval.
Der Konfigurator vom ID3, der müsste ja mit dem Video online gegangen sein.
Der geht mit dem Video online. Da können alle dann so die Vergleiche hin und her ziehen. Und da wird es safe auch auf YouTube wieder
irgendwelche. Also wir müssen an dieser Stelle nochmal kurz betonen, dass ich zum Beispiel in der ersten Gruppe war. Der Dreh liegt schon lange her und ich hatte keine Preisinfos. Ich hatte die Infos zum ID Polo und zum Polo Cross, Entschuldigung, Polo und Cross, aber zum GTI konnte mir dann noch keiner Preise zeigen, sagen zum Beispiel. Aber ja, also GTI, deswegen.
Ja, GTI bei mir auch nicht, da hieß es so Roundabout, ne, dürfen wir jetzt noch nicht nennen, aber da konnten sie einen Roundabout-Preis nennen. Da haben sie gesagt,
das kannst du dich beim Raval orientieren, ja.
Genau, das ist logisch, aber für den ID3 zum Beispiel hieß es zu mir auch, ja, die wurden jetzt erst die Tage finalisiert. Also auch Konfigurator und so, und deswegen hatten die da die Werte.
Genau.
Aber ist mal wieder blöd, ne? Da hast du echt einen Vorteil blöd gesagt, dadurch, dass ich halt jetzt später dort war. Nachteil, ich musste es halt relativ schnell danach schneiden, weil jetzt nur eine Woche zwischen Termin und Embargo, da kannst du es halt nie richtig machen.
Genau. Aber mein Fazit zum ID3 Neo, die haben fast alles richtig gemacht. Ich habe natürlich auch Kritik. Immer noch keine Anhängelast, leider.
Absolut.
Ja, versteht die Welt nicht.
Ja.
Hätten die irgendwie vielleicht machen können müssen, ja, müssen eigentlich. Aber die Optik, angepasst zum ID Polo, finde ich aber sehr gelungen, wirklich sehr gelungen. Ja. Von der Seite immer noch deutlich erkennbar als der ID3 und von hinten natürlich auch, bis auf die lackierte Heckklappe natürlich in Wagenfarbe jetzt, mit dem Dachspoiler in Wagenfarbe. Da sieht er von der Seite halt ein bisschen dynamischer aus, das stimmt. Aber die allergrößte Änderung, Front und natürlich das Dashboard. Mhm. Wie du gesehen hast, 4 Fensterheber. Das Lenkrad ist halt wieder familienähnlich, die 2 Displays. Ich glaube, das wird jetzt komplett VW-Familie alle bekommen, ne? So wie wir es auch erwartet hatten eigentlich. Aber ich finde es wirklich nicht schlecht. Ich finde es gelungen. Also das Facelift allgemein mit One Pedal, wie die anderen Modelle. Dann sagst du schnell mit der Android-basierten Software und dann neue Assistenzsysteme, die auf Ampeln reagieren. Und hast du ausprobiert die Ladeplanung? Ich finde es mega genial. Mega genial, Jonas, dass du deine Ladeanbieter priorisieren kannst. Du kannst sagen, ey, du hast sogar die Möglichkeit, das ist mein Highlight gewesen überhaupt, finde ich sogar momentan das beste System. Warum? Du kannst jetzt sagen, Ionity bevorzugen, neutral oder
bitte nicht machen, so nach dem Motto downranken.
Genau, übersehen oder bitte nicht, mir fällt das genaue Wort jetzt nicht ein, aber übersehen oder einfach nicht hineinbeziehen, das finde ich toll. Das finde ich toll. Dann kannst du bestimmte Anbieter sofort schon mal ausschließen, einige dann priorisieren, wo du eventuell dein Abo hast. Und das hat auch geklappt. Das finde ich schon mal ein tolles, tolles Highlight. Und natürlich die Haptik, die Sitze sind wieder bequem und Größe kennt man ja sowieso. Das war immer ein Riesenvorteil vom iE3. Ja. Du hast Platz ohne Ende, auch in der zweiten Reihe. Ich finde ihn sehr gelungen, ich finde ihn schön. Ich finde die neuen Farben, neuen Felgen sehr schön. Mhm. Ich finde das Design schön. Ich freue mich. Ich freue mich, dass es dann mit Volkswagen endlich in die richtige Richtung geht. Thema Ladezeit, die kleineren Akkus, 105 kW im Peak, aber dafür soll die Kurve halt ein bisschen angepasster sein und die sollen definitiv von 10 auf 80 unter 30% bleiben und die große Batterie, wie du schon gesehen hast, bis zu 180 kW im Peak, aber das waren die auch vorher, also, ne?
Ja. Genau. Nur das Problem ist, also zum einen der kleine lädt in 26 Minuten von 10 auf 80, beide kleinen Modelle, der große in 29 und da hatte ich schon ein bisschen mein Problem, da kann Volkswagen nur bedingt was dafür, aber da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, wegen dieser neuen Euro 7 Norm, mussten die jetzt die Ladekurven anpassen, dass die Autos nicht mehr so einen krassen Peak Ausstoß haben oder ja hochranken und dann quasi und dann direkt runterfallen. Und das, da mussten die komplette Kurve anpassen. Und das hat bei dem zur Folge, dass der 79 Kilowattstunden Akku, obwohl es der gleiche ist, nicht mehr wie davor, zum Beispiel beim GTX, in 26 Minuten von 10 auf 80 lädt, sondern jetzt in 29. Und das finde ich schon ein bisschen so, du kaufst dann quasi das Auto mit dem gleichen Akku wie davor und hast aber eine schlechtere Ladezeit. Ich meine, die können nichts dafür, aber dass man da nicht irgendwie hätte nachjustieren können, fand ich schon ein bisschen blöd. Und ich finde es schade, dass das Heck nicht anders angepasst wurde, weil ja, die Heckklappe okay, aber die haben an der Front so viel gemacht. Das ist ja ein komplett neues Design von. Wieso konnte man dann nicht hinten auch die Lampen anpassen? Also
hätte mehr gekostet.
Das check ich nicht.
Du hättest dann
ja natürlich, alles, aber Tarek, ja, es kostet auch extrem viel, diese Leuchtleiste vorne zu machen und diese und die komplett neue Frontschürze. Die Lampe an sich, da hätte man und es hätte ja die Form gibt's ja her. Man hätte ja außen nur dieses auch tiefe Glas irgendwie reinnehmen können, wie man es auch beim ID Cross und ID Polo dann sehen wird. Einfach, dass es mehr wieder stimmig reinpasst. Und so sticht der jetzt schon mehr raus. Und vor Ort hatte ich das Gefühl, ich verstehe jetzt, warum da Neo steht. Weil wenn du diese ganzen anderen Autos siehst, wo dann immer so ID Polo, Cross, da ist ja wirklich ein langer Text jetzt dahinter. Und wäre dann der ID3 nur noch so kurz geblieben, hättest du schon das Gefühl, es ist immer noch im alten Zeitalter. Jetzt mit diesem ausgeschriebenen macht es schon Sinn.
Also wobei, kann man zumindest wir können ja so sagen. Aber Jonas, wir können ja auch jetzt schon mal sagen, der ID3 Neo, das ist der letzte ID3. Danach wird es den ID Golf geben. Nur damit schon mal definitiv. Alle wissen, ne? Danach heißt es nur noch ID Golf oder ich lehne mich mal weit raus und wir sagen höchstwahrscheinlich ID Passat, ne, oder ID Tiguan, ne,
also. Müssen wir mal gucken, was da so kommt. Genau. Ich entschuldige mich im Übrigen, wenn meine Augen hier andauernd zu sind und
das Kamerabild mittlerweile
richtig weiß ist. Keiner konnte ahnen, dass jetzt so die Sonne scheint heute. Ist mittlerweile, wenn man nur ein weißes T-Shirt hat, mein Gesicht ist nur noch so eine große weiße Fläche. Aber es ist ja ein primär Podcast hier, ne. Dafür haben sie dich schön. Ja, ich finde zum ID3 vielleicht ein Abschließen. Die haben wirklich an vielen Punkten das richtig angepasst und ich finde, sie haben aber auch dieses Müh an nicht übertrieben gemacht, weil dann natürlich, wie du gerade sagst, die Kosten ins Unermessliche getrieben worden wären. Zum Beispiel auch die Türen. Die sind ja identisch wie davor, nur mit einem anderen Stoff und dass du jetzt vier Türöffner hast. Du hast nicht dieses neue Türeinlegerdesign vom ID Polo. Und das finde ich okay, weil das ist ja ausreichend. Und das ist vollkommen cool. Und was vielleicht noch wichtig ist, die Mittelkonsole ist ja komplett neu. Du hast jetzt nicht mehr diese Armlehnen am Sitz, weißt du, so wie in so einem Van. Genau. Ich habe auch im Video aus Spaß gesagt, eigentlich hätte der immer ID Sports Van heißen müssen. Der hätte nie ID Golf heißen dürfen. Und dann hätten ja auch diese Van-Armlehnen gepasst. Und jetzt hast du wirklich eine schön hohe Mittelkonsole, die ironischerweise wieder zwei geteilte Auflagen hat, weil die so nach außen öffnet. Aber die ermöglicht dann auch Luftausströmer hinten. Und das gab es bislang nämlich auch nicht.
Und das ist, induktive Ladefläche mit Kühlung fürs Handy auch wichtig.
Mit Kühlung, ja. Leider kein MagSafe. Ja. Habe ich aber auch nachgefragt, da hieß es, setzt 2027 ein. Also wenn du jetzt einen quasi so bestellst, dass du so Mitte 2027 das Auto bekommst, dann wird auch bei VW dieser MagSafe-Plug oder Puck kommen, wie die es nennen. Finde ich ja sehr wichtig, wenn das Handy da zentriert drauf liegt. Ich meine, gekühlt ist schön, aber wenn es auch nicht verrutscht, dann hast du halt wirklich eine saubere Ladeleistung und dann hast du auch nicht dieses, das Handy wird nur heiß und lädt eigentlich gar nicht.
So, Thema BYD,
Dancer. Jetzt bin ich gespannt, hau raus.
Von 29 Minuten auf 9 Minuten, von 10 auf 97%. Ich war in Paris und Dancer bzw. BYD, die haben die neueste Generation von den BYD Blade Akkus uns vorgestellt. Und Cell-to-Body-Technologie wieder natürlich. Und mit einer LFP-Akku, mit einer grandiosen Ladekurve, grandios, bis zu 1,5 Megawatt. Das heißt 1500 kW bis zu Ladeleistung.
Hast du die gesehen an der Ladesäule?
Ja.
Also stand 1500 auch da?
Nein, es gab kein Display an der Säule. Mhm. Ja. Und im Fahrzeugdisplay, das Auto wurde angesteckt, die haben da ein Flash Charger hingebaut, natürlich mit Puffer,
Zwischenspeicher.
Trafos, genau, mit einem Trafo war da auch dabei, ne? Wir waren auf einem riesigen Testgelände und die haben uns das an zwei Autos demonstriert. Und die haben eine Kamera installiert im Fahrzeug auf das Display und im Zelt wurde das dann nochmal übertragen. Aber du konntest das im Fahrzeug auch soweit beobachten, Die Ladung. Die haben bei 10% angesteckt. Nach 5 Minuten war der bei 80. Nach 6,5 Minuten war der bei 80.
Schaut Alpha Tariqs Video.
Nach 5 Minuten 80, nach 6,5 Minuten 90 und nach knapp 9 Minuten 97%, irgendwie sowas. Also das ging einfach. Du konntest dann im Display sehen, wie die Prozentanzeige vom State of Charge Anzeige in Sekundentakt hochging. 41, 42, 43, 44. Das ist sowas zu erleben nach 5 Jahren E-Mobilität, nach knapp 6 Jahren E-Mobilität sogar. Und nach all den hunderten Tests an den Ladesäulen, boah, der kann 100, boah, der kann 150, boah. Und auf einmal siehst du da, Leute, das Ding ist in 9 Minuten bei 97%. Natürlich dann die Frage aller Fragen, wie lange hält so ein Akku sowas aus, die Hitzeströme. Denza sagt oder BYD sagt ganz deutlich, hey, wir sind hier nicht dumm. Wir sind einer der größten Batteriehersteller der Welt und das wurde schon getestet und so weiter, das wurde erprobt und die Batterien oder die Zellinnenwiderstände oder sonst was, die sind so ausgelegt, dass man das Maximum, aber am sichersten rausholen kann. Das heißt, die versprechen uns wieder komplette Brandsicherheit, Stichfestigkeit und Nageltest und so weiter, bestanden. Und bei minus 30 Grad, laut Denza, bei minus 30 Grad braucht das Auto nur 12 Minuten. Alter. Ja, werden wir natürlich halt später alles testen.
Die Frage ist halt viel mehr, also ich finde, dass es funktioniert, finde ich schon beeindruckend und krass. Jetzt haben die auch angekündigt, dass sie diese Flash Charger europaweit aufbauen wollen. Du hast mir gesagt, 3000 genau. Stück. Die Frage 3000. Ist, wie geht das technisch? Weil kein, und jetzt bin ich auch da hier der Diesel-Dieter, das kann doch das Netz gar nicht. Aber ganz ehrlich, wenn da an einem Ladeort, aber überleg mal, wie viel Puffer du brauchst, um das aufzubauen, weil du kannst ja nicht, für 100 kW Leistung reichen ja nicht 100 Kilowattstunden als Puffer. Ich weiß, als wir waren ja letztes Jahr beide auf dem Smart Hashtag 5 Event und da war ja die Augsburger Firma Schall-E und die haben da ja diese Ladesäule quasi auf den Hotelparkplatz gestellt. Genau. Und da waren unten 1 Megawatt, also 1 Megawattstunde Speicher, um konstant diese 400 kW ermöglichen zu können. Und die hatten sogar noch ein Dieselaggregat zur Not, falls was nicht passiert oder nicht klappt, dass bei dieser Veranstaltung wirklich das Auto dann auch konstant lädt und das alle Journalisten einmal sehen können. Es braucht die 1 Megawattstunde für 400 kW, um es kontinuierlich hinzustellen. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass du, um diese 1500 kW hinzukriegen, locker 4 Megawattstunden Speicher brauchst. Und der muss ja auch wieder nachladen. So, der lädt ja dann, selbst wenn du eine Anschlussleistung von 200 kW hast, lädt er ewig, bis der wieder voll ist. Das heißt, er darf ja nur alle 10 Stunden mal einen Denza vorbeischneiden.
Aber das ist ja kein Problem von Denza oder BYD. BYD zeigt uns, wir können das, wir haben die Technik.
Ja, aber es wird zum Problem, sobald
wenn die Infrastruktur in den Ländern dafür nicht 100% ausgelegt sind, dann kann doch der Hersteller nichts dafür. Der Hersteller sagt, hey Leute, unsere Autos können das. Dann macht was dafür.
Aber sie können es ab dem Moment, wo sie selber die Infrastruktur aufbauen, was sie ja machen, dann ist es ihr Problem. Weil dann müssen sie garantieren, dass wenn ich da jetzt gerade hinkomme und in einer Stunde dann der Tarek daher schneit, dass du dann an dem BYD-eigenen Charger schon die Ladeleistung erwarten kannst. Weil das ist ja so ein bisschen das Problem wie bei NIO, dass die Infrastruktur aufbauen mit den Wechselstationen und ich dann irgendwie nur von 7 Uhr früh bis 22 Uhr abends die nutzen darf, weil sonst leider kein Servicemitarbeiter wach ist.
Ja.
Das ist ja auch ein Problem von denen.
Jonas, stell dir vor, du fährst mit dem Auto an 400 kW Säule, an eine 350er Ionity. Das Ding geht bei 350 los und bis 100 bleibt er bei 350.
Ja, aber Tarek, das ist ja jetzt nichts Neues.
Oder 400.
Also das macht dir ja auch, ein
X-Pin. Ich weiß. Aber Ionity fängt ja jetzt an mit diesen Megawattladern, 600 kW Dinge, und dies und das. Ich denke mal, dass Alpitronic, das sind die Alpitronic-Säulen übrigens, aber dass Anbieter wie ENBW oder Fastnet oder sonst was alle nachziehen werden müssen, vor allen Dingen, weil du siehst ja, XPeng kommt ja schon mit diesen geilen Ladezeiten. Mhm. Ja, XPeng übrigens unter uns, für mich persönlich, reicht so die Ladeleistung eines XPeng mehr als genug.
iX3 BMW reicht locker aus. So, wenn, du, ja, wenn der klar. die Kurve noch ein bisschen halten würde, einfach so. Aber weil du gerade sagst, dass 600 Kilowatt Alpitonic sollen, da kann ich vielleicht schon mal einen Ausblick geben. Ich bin im Juni bei EWEGO, mit denen ich ja auf meinem Kanal viel zusammenarbeite, bin ich in Oldenburg bei denen am Standort und schaue mir auch mehrere Ladesäulen an und bekomme da auch so einen Ausblick. Weil ich fand es halt auch, wir haben ja oft die Diskussion, auch wir zwei, wo wir sagen, naja, jetzt hast du noch nicht mal flächendeckend 400 kW Säulen. Wie soll das dann, wie soll das in Zukunft aussehen? Und die haben da auch einige Testsäulen und da wird auch ein Video bei mir folgen, wo ich dem mal nachgehen will, um zu fragen, hey, wie schnell ziehen wir jetzt Infrastruktur nach? Wie schnell kann man das erwarten? Oder wird es die nächsten 5 Jahre erstmal bei maximal 400 kW bleiben? Da bin ich echt so sehr gespannt drauf, weil ich weiß, das Infrastrukturthemen sind immer ein bisschen schwierig, außer man ist wieder wie du in Frankreich und kann wieder für Umme laden. Sonst juckt es immer keinen. Aber da bin ich echt gespannt, was die da so zeigen.
Nee, aber Fakt ist, für mich war es wichtig, bei dem Video den Fokus auf die Technik zu legen. Weniger auf das Auto, weil das Auto ist auch ein tolles Auto. Klar, 115.000 Euro Listenpreis wird ein Nischenprodukt in Europa oder in Deutschland bleiben. Das ist schon klar. Das wissen die aber von Denza genauso. Aber die sind ja nicht dumm. Die haben noch andere Modelle schon parat und fertig. BYD wird dieses Jahr noch was präsentieren mit dieser neuen Flash-Charging-Technologie. Und Denza schmeißt auch noch kleinere Modelle raus dieses Jahr noch. Also Leute, es bleibt spannend. Ja, und wir haben das ja Thema Laden, Ladeinfrastruktur. Ja?
Wir haben ja erst die Tage jetzt eine Einladung gekriegt, auch im Juni, glaube ich, nach Berlin.
BYD.
Auch ein kleineres B-Segment-Fahrzeug von BYD, wo noch nicht mal der Name kommuniziert wurde. Schauen wir mal. Und B-Segment ist ja auch unten. Das ist ja theoretisch der Bereich von, müsste ja von Kia EV2 sein, oder?
Liebmotor, ja BC, nee,
genau.
Quatsch.
Kia EV. Nee, ja, das ist auch definitiv Kia eine Cross-Größe. Das ist B-Klasse. Stimmt. Oder B-Segment.
B-Segment, genau. Genau.
Ja. Aber abwarten. Aber das ist ja noch das Thema, konntest du danach fragen, weil ich war jetzt ja auch den Atto 3 testen und der hat ja jetzt auch 800 Volt und der hat ja auch nicht die Ladezeit abgerufen, die er eigentlich hätte sollen. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da wusste ich ja, okay, Denza kommt jetzt bald mit über 1 Megawatt laden und dann haben sie da im Atto 3 irgendwie eine Ladeleistung verbaut, dass du an der Säule trotzdem wieder denkst, ey, wo ist denn jetzt die Innovation?
Ich habe nur die Info, dass BYD mit neuen Modellen, die präsentiert werden, die Technik dann deutlich verbessern wird. Also die neue Ladetechnik, dieses, also Xpeng-Niveau oder mehr sogar, jetzt mit den neuen Modellen kommen wird. Beim Atto 3 war es höchstwahrscheinlich nur ein Nachholen, wieder anpassen an die normale Zeit. Das hat ja aber ihm auch nicht geschadet. Und Atto 3 mit diesen Prämien von BYD ist ein toller, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis mittlerweile. Vor allen Dingen jetzt auch neu mit dem Google-System. Navi, Ladeplanung läuft ja einwandfrei, so wie bei Volvo oder Renault, wie wir es halt kennen. Finde ich toll, wirklich.
Da noch eine Frage, der lädt jetzt aber bei dem Mega Flash Charging trotzdem nur mit einem Stecker oder läuft das dann über zwei? Weil die hatten ja vor 1-2 Jahren mal vorgestellt, dass
das wurde für
das
Europa Auto abgeschafft.
Naja, und links einsteckst.
Habe ich gefragt. Okay. Genau, das habe ich gefragt. Das wurde fallen gelassen für Europa, definitiv. Du hast nur einen Stecker hinten rechts. Normaler CCS-Stecker, CCS-Anschluss. Und
wie dick war dann das Kabel? Weil das muss ja mit Kühlung und so riesig sein.
So wie die, genau. Das ist, ich glaube, das war mit Öl gekühlt oder so. Auf jeden Fall schon die dicken, was wir von den 400 kW-Säulen hier bei Ionity oder Fastnet kennen. Das waren schon die fetten. Ne? Aber war sehr interessant. Also ich freue mich schon auf die Fahrveranstaltung. Ich freue mich an den Tag, wo in Europa und in Deutschland der erste Flash-Charger steht. Glaub mir, da werden alle hinfahren.
Da wird wieder so ein Hinpilgern stattfinden dann.
Ja, genau. So, nächstes Thema.
Wir haben noch Tesla heute auf dem Programm und zwar deren Full Self Driving und wir müssen es einfach mit reinnehmen, weil ich habe auch Nachrichten gekriegt, so, wehe, das kommt nicht in den Podcast.
Aber wieso? Das ist also technisch gesehen, abgesehen von der Marke, die mich ja nicht interessiert, aber technisch gesehen ist das sehr spannend. Das Richtige,
genau. Weil ich konnte ja das Full Self Driving in München schon mal probeweise fahren und das kann ja jeder buchen, der da Bock drauf hat in Deutschland, so eine begleitete Fahrt einfach mal auszuprobieren, zu sehen, wie das System funktioniert. Ich glaube, die wollten auch damit das so ein bisschen den Druck erhöhen, wenn es mehr Leute im Land auch erfahren konnten, dann ist es ja auch so ein bisschen für den Gesetzgeber halt spannender oder dann schreien vielleicht mehr Leute danach.
Du bist ja der größere Experte beim Thema Tesla, aber ich kann ja ganz kurz meinen Senf dazu abgeben, dann überlasse ich dir das Thema, weil du dich da besser auskennst. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Niederlande, das könnte auch in anderen europäischen Ländern direkt so übernommen werden.
Ja.
Aber du bist verpflichtet, also erstens, der Fahrer haftet, versicherungstechnisch. Mhm. Jeder, der hinter dem Steuer sitzt, der haftet für alle Schäden. Nicht der Hersteller oder nicht sonst wer. Und du wirst mit Kameras und Sensoren überwacht, du musst deinen Blick immer auf der Straße halten. Mhm. Und du musst immer eingriffsbereit sein. Also das heißt jetzt nicht so, wie uns das immer vorgestellt wird, dass du da Comics lesen kannst oder Zeitung lesen kannst oder so währenddessen oder dein Brötchen verdrücken kannst mit einem Burger oder was weiß ich was. Das geht nicht. Du musst dann immer aufmerksam sein und immer alles beobachten. Und
das ist vollkommen richtig.
Genau. Und was war das noch? Das waren eigentlich für mich die wichtigsten Sachen. Ach so, entweder monatlich 100 Euro, 95 Euro im Abo oder 7.500 Euro extra einmalig. Dann kannst du das freischalten lassen.
Genau. Das war ja auch bisher schon, du konntest das ja gefühlt seit dem ersten Tesla schon kaufen. Und mittlerweile gibt es ja genügend Fahrzeuge, die gar nicht mehr die Hardware haben, dass sie es überhaupt könnten. aber wo das Leute schon mal gekauft haben, wo die Frage ist, wenn das dann nach Deutschland kommt, wie ist das mit denen, die jetzt irgendwie ein 5 Jahre altes Model S haben, wo drin steht, fähig für Full Self Driving, dann willst du es nutzen, dann geht's gar nicht, weil deine Sensoren ausreichen. Tesla kann ja nicht alle Kameras tauschen. Also das wird nochmal ein ganz anderes Thema. In den USA haben sie es ja jetzt gewechselt, da gibt es nur noch die Abo-Option. Da gab es bis zum Stichtag, konntest du es noch kaufen und dann nur noch Abo. Jetzt hast du bei uns eine Übergangsphase, mal schauen, wann sie das wieder switchen. Und Tesla hat ja auch ganz oft schon die Preise da sprunghaft geändert. Da waren es mal 7,5, da waren es mal 10, dann waren es wieder 5. Also die haben da wirklich viel hin und her gespielt für diesen Einmalkauf. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auf lange Zeit dann schon bei Neufahrzeugen eher ins Abo-Modell geht. Und da vielleicht auch ein Hinweis, nur ganz kurz ausgeklammert, das hat mir Thomas von Autogefühl die Tage erzählt, weil bei BMW haben wir uns ja beschwert, dass wir dieses große Assistenzpaket nur noch im Abo bekommen. Und er hat gesagt, auf Nachfrage hieß es, die dürfen das gar nicht anders verkaufen, weil die Zulassung für dieses System von BMW immer nur auf ein paar Jahre ist. Und du kannst einem Kunde nicht was verkaufen, was gar nicht für immer zugelassen ist. Und deswegen mussten die diesen Weg gehen, das große Assistenzpaket nur noch per Abo anzubieten, weil du quasi gerade diese innerstädtischen Funktionen, die du da auch mit hast, gar nicht auf Lebenszeit zugelassen bekommst. Und wenn du es jetzt für 5.000 Euro kaufen würdest und nach 3 Jahren müssen sie es dir abschalten, wäre ja der Aufschrei viel höher. Und deswegen war das quasi so der Kompromiss, nur kurz als Randnotiz.
Das macht Sinn.
Genau, habe ich auch gesagt, aber warum kommunizieren sie es dann nicht? Warum sagt es dann keiner? So machen wir Videos zu Abo, zu hier, jeder regt sich auf. Und dann fragst du einmal nochmal nach und dann heißt es so, ja, nee, wir mussten. Dann denke ich mir so, ja, dann.
Vor allen Dingen herrscht momentan, Jonas, so viel Mist unter den Kommentaren. Und die Leute denken, du musst Sitzheizung abonnieren, du musst Navi abonnieren, du musst Servolenkung abonnieren, du musst alles abonnieren. Nein, das stimmt nicht, Leute. Es sind nur bestimmte Sachen.
Jetzt machen wir hier großes Hin- und Herspringen, aber beim ID3, das ist ja auch Sitzheizung, Lenkradheizung immer verbaut, aber du musst es freischalten oder du kaufst das Winterpaket. Finde ich aber dumm, dass du dann die Lenkradheizungstaste immer verbaut hast. Nur kurz hier nochmal zurückzuspringen.
Ja. Aber wenn man sich das Winterpaket bestellt, dann hat man es eben für immer drin. Ne?
Genau.
Muss man ja auch mal sagen. Ne?
Aber wenn nicht, klickst du halt auf die Lenkradtaste und dann kommt ein Pop-up im Menü. Bitte gehen Sie in den Shop. Das ist auch wie so, als hättest du so einen Werbeplatz.
Nein. Du drückst auf die Taste, halten Sie Ihre Kreditkarte an das Lenkrad. Ja, genau.
Hoxe, du wirst ja jedes Mal beim Einsteigen wirst du erinnert, wie arm du bist, dass du es nicht gebucht hast.
Du sagst so, hallo ID, navigiere mich einmal nach Rom. Halten Sie Ihre Kreditkarte an das Display. Öffne das Fenster. Halten Sie Ihre Kreditkarte an das Fenster. Nein. Spaß.
Aber zurück zu Tesla und deren Kreditkarte. Es heißt ja auch deswegen nur Supervised Full Self Driving, muss man auch immer im Hinterkopf haben. Das, also quasi überwachtes
Beobachtet.
Full Self Driving. Genau. Und wer überwacht? Der im Fahrersitz sitzt. Und deswegen bist du auch verantwortlich dafür, musst quasi schauen, dass alles hinhaut. Und dass das jetzt in den Niederlanden geht, finde ich schon echt beeindruckend, weil vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, es wird nie nach Europa kommen. Ich meine, es ist die Niederlande ein kleineres Land, jetzt haben die eine deutlich geringere Autolobby, weil natürlich keine Hersteller dort sitzen. Da sind die ein bisschen freier. Trotzdem hast du in der EU ja immer das Thema, wenn es ein Land genehmigt, geht es relativ schnell, dass die anderen es einfach kopieren können. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Länder danach ziehen und wie schnell das dann die Runde macht. Aber ich finde es schon beeindruckend, dass sie es hingekriegt haben. Das muss man wirklich so sagen. Also, dass sie es zugelassen bekommen haben und dass es auch so fährt, wie es fährt. Weil es ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes System. Also, du kannst einsteigen, du klickst auf das Ziel und ab dem Moment macht er alles. Von Ausparken, von Kreuzungen, von Randtasten. Und das nicht nur sehr, sehr konsequent, sondern auch sehr souverän und sehr menschlich. Und das fand ich das Beeindruckende, weil der wirklich in jeder Situation das sehr natürlich macht wie ein Fahrer, so dieses in eine Kreuzung reintasten. Du kennst ja bei anderen Assistenzsystemen, die bleiben dann auch mit diesem Stoppschild und Ampelthema, die bleiben an dem Punkt stehen und fertig. Da gibt es kein, ah, ich guck nochmal. Und das ist wirklich so ein Vorgucken, wenn er nichts sieht, fährt er noch einen halben Meter vor. Und das kann wirklich spannend werden, wie das dann funktioniert und wie zuverlässig das ist. Und ich glaube, ein Riesenthema wird, sobald da der erste Unfall ist, muss man einfach sagen, wenn da mal was sein wird, ist ein Riesenaufschrei, aber dass es jetzt funktioniert,
und wenn das
ist...
Und wenn das Ding kamerabasiert ist, weil ja. Radar und so weiter gibt es ja nicht, wie sieht es dann aus bei Nebel nachts?
Nee, dann
lässt
schaltet
sich das System
ab.
Dann nicht aktivieren? Genau, das schaltet
genau. Also
dann
ab. Also der sagt dann einfach, nee, sorry, geht jetzt nicht. Und da habe ich ja auch schon oft gesagt, dass ich dann sage, naja, ich hätte da schon gerne nochmal einen LiDAR oder einen Radar oder irgendwas, um einfach eine zweite Absicherung zu haben. Und dann kommen die Leute und sagen, naja, aber mit deinen Augen siehst du ja auch nur bedingt. Da muss ich aber sagen, naja, du hast halt die Augen durch eine Windschutzscheibe, wo du zumindest die, die Scheibenwischer nutzen kannst, um die frei zu machen. So eine Kamera sitzt teilweise auch an Stellen, wo es reicht, wenn ein bisschen Spritzwasser hinkommt. So, die Rückfahrkamera, die Seitenkameras, die sind so oft dreckig. Du kannst jetzt nicht an jede Kamera so eine kleine Wischdüse hinmachen, dass die sich dann alle Zeit lang mal reinigen. Oder vielleicht kommt dann so, du fährst so 2,5 Stunden supervised FSD und dann sagt der dir so, und dann fährt er dich einfach an die Raststätte raus, du weißt gar nicht warum, hält an, dann kommt auf dem Display, bitte reinige die, die und die Kamera. Du bist dann eigentlich nur noch der Sklave deines eigenen Autos.
So, jetzt lass uns mal das Persönliche mal reinpacken. Mhm. Wie sinnvoll ist das? Wie nützlich ist das? Braucht man das oder braucht man das nicht? Ich persönlich war bis vor einem halben Jahr eher skeptisch gegenüber solchen Systemen, aber nachdem ich persönlich immer mehr die Erfahrung an den Fahrzeugen selbst gemacht habe mit dem eigenständigen Ein- und Ausparken, wie gut das mittlerweile auch läuft im Vergleich zu vor 5 Jahren oder hier mit den ganzen Assistenzsystemen, mit dem Spurwechsel mit Blick bei BMW und so weiter, wie gut und flüssiger das jetzt mittlerweile läuft. Umso weniger skeptisch bin ich gegenüber solchen Systemen. Ich meine, abgesehen von Tesla werden das vielleicht auch Mercedes, Audi, BMW irgendwann auch mit Sicherheit bringen. Und die sind ja auch technisch dazu in der Lage. Frage ist nur, ich als Tarik, der in Köln wohnt, der von Köln nach Düsseldorf zum Flughafen fahren will, ob ich das unbedingt brauche oder nutzen würde, weiß ich nicht. Ich würde es probieren bei einem Testfahrzeug, definitiv. Aber ob es für mich jetzt 100 Euro im Monat wert sein wird oder nicht, weiß ich nicht. Also ich bin echt gespannt, was die Leute dazu sagen, allgemein, was die Technik und die Möglichkeiten angeht, ja. Und wird spannend. Also die nächsten Jahre, was Ladetechnik angeht, was Reichweiten angeht, was solche Systeme angeht, die jetzt nicht nur spezifisch für Elektroautos sind, das wird super spannend. Es ist ja erschreckend, beziehungsweise wie schnell die Technik vorangeht.
Voll. Ja, was ich da immer noch mit reinbringe, ist halt das Thema, was hast du für einen Nutzen? Ne? Das ist so das eine, hey, es funktioniert. Das andere ist, was kannst du dann wirklich machen? Und da verstehe ich bei BMW noch den Ansatz, wo du sagst, okay, dieses Hands-Free oder Hands-Off, du kannst bis 130 km/h halt wirklich auch Sachen währenddessen machen. Du darfst ja dann was essen und du kannst...
Blue Cruise bei Ford, muss man ja auch sagen. So,
muss man auch immer mit erwähnen. Du darfst nicht das Handy in die Hand nehmen, aber du kannst schon wirklich viel damit machen. Dass das jetzt quasi so ein bisschen über... Ja, weiß ich nicht. Bei Tesla musst du ja wirklich auch die Hände dran lassen und so. Da hast du schon mehr Aufwand. Und dann denke ich mir, dann kann ich auch selber fahren. Andererseits fahre ich auf der Autobahn auch immer mit Assistent. Das ist halt so ein bisschen zweischneidig. Ich bin gespannt, bis zu welchen Geschwindigkeiten das irgendwann mal gehen wird. Ist natürlich ein deutsches Thema. Überall sonst 130 ausreichend, weiß ich auch. Aber das sind so ein paar Punkte. Ich fahre, glaube ich, zu gern Auto, als dass ich mich auf sowas verlassen wollen würde. Verstehe aber auch, wenn jetzt jemand täglich eine Stunde im Stop-and-Go in der Stadt ist und sagt, ey, ich hänge eh nur an dem vor mir. Der muss noch ein bisschen gucken, was machen Passanten. Es könnte eigentlich auch das Auto übernehmen, verstehe ich. So, du bist vielleicht, du bist Berufspendler, bist jeden Tag 2 Stunden im Auto, hast währenddessen oder davor und danach stressige Termine. Du willst dich nicht noch beim Autofahren auch noch stressen. Das kann schon Vor- und Nachteile mit sich bringen. Mal noch einen Blick in die Zukunft. Ich glaube, dass es brutal spannend sein wird, wenn die Autos wirklich mal, und wenn es in bestimmten Bereichen ist, selber fahren können. Dass du sagst, hey, du musst deinen Parkplatz nicht selber suchen. So, ich habe mich letztens mit dem Daniel vom ID-Treffen getroffen, als ich in der Schweiz war oder in Italien und dann von Skoda zurückgefahren bin. Und der hat auch erzählt, die waren letztens, weil der so Elektroauto-Rallyes fährt, waren die in China. Und er hat gesagt, ey, da gibt es teilweise Parkhäuser, da halten die Autos vor dem Einkaufsladen, die Leute steigen aus, jetzt schon in China, heute schon möglich, und das Auto fährt noch 1 Kilometer zum Parkhaus, parkt dort, steckt an, weil es Roboter Ladesäulen gibt, die stecken das Auto an, die kommen zurück, sind vollgeladen und du fährst heim. Du juckst, dich kümmert Geil. Nicht dieses halbe Stunde Parkplatz suchen. Der ist egal, wo dann die Lademöglichkeit ist. Das macht alles das Auto. Und das ist schon krass, wenn du da mal in die Richtung denkst. Und dann reicht's ja. in den Situationen. Das Auto muss ja nicht jeden Tag überall alles autonom fahren. Ich glaube, das kann schon das Ganze nochmal erleichtern. Wir haben ja in den letzten Jahren gemerkt, wie immer so sukzessive was dazu kam. Dann hast du Abstandstempomaten, dann hast du einen Spurhalteassistent, dann hast du das automatische Spurwechseln, jetzt hast du die Stoppschilderkennung und Ampelerkennung. Das sind so viele Punkte, die so Mühe für Mühe dazukommen und ich glaube, das leitet schon alles in diese Richtung.
Abwarten. Abwarten. Ich möchte mir noch keine hundertprozentige Meinung bilden, weil ich halte nichts davon, eine Meinung zu haben, ohne es vorher getestet zu haben. Man kann schon was dazu sagen, wie es sich anfühlt oder ja, was man selbst davon denkt nach den Infos, die man jetzt erstmal hat. Aber selbst erfahren wirst du mit Sicherheit machen.
Das und im Hinterkopf, mach das doch einfach mal für dich privat. Einfach nur, um gar nicht mit Video oder irgendwas. Du kannst ja theoretisch auch bei deinem Tesla-Store dir einen Termin buchen. Machst einfach dieses Full Self Driving, kannst du jetzt noch den Stundentermin-Slot buchen, gehst dahin und fährst einfach mal mit. Dann hast du einen Mitarbeiter da, du siehst das System mal und kriegst einfach ein Gespür dafür. Gar nicht, um Content rauszumachen, gar nicht, um irgendwas. Einfach, das mache ich auch bei manchen Sachen, um im Hinterkopf mal wieder eine Referenz zu haben. Einfach, um zu wissen, wie war das System, wie war das. Deswegen finde ich auch cool, hier gerade den Santa Fe zu fahren, um mal wieder eine Woche lang Verbrenner zu fahren. Zu sehen, was hat das für Vor- für Nachteile. Einfach, ist ja nicht schlecht. So weißt einfach mal wieder auch für sich selber mal eine Erfahrung machen, die man nicht zwingend teilt, die nicht zwingend sofort Content ist, wo man einfach mal eine halbe Stunde was aufsaugt, mal guckt, wie funktioniert es und was ist dann das Ergebnis. Kann gar nicht so schlecht sein. Vielleicht wäre das eine Option.
Ja.
Eine kleine Sache noch zum Abschluss, ganz vergessen reinzunehmen. Heute Nacht ist das Embargo gefallen zum EQS. Der hat Facelift bekommen.
Ja.
Der hat eine etwas neue Front, hat jetzt diese Sterne im Grill, die beleuchtet sind, hat die Sterne jetzt auch in den Lampen, hat neue Akkus, ich glaube knapp über 120 Kilowattstunden
der große. 122 Kilowattstunden, genau.
Und 112 der kleine.
Und die Basis beginnt bei 94.000 mit Heckantrieb.
Ja.
Und es ist eine Hinterradlenkung eingebaut, aber softwaretechnisch abgeschaltet. Du musst es frei kaufen oder abonnieren oder
aber was,
weiß ich was.
Ultra clever, weil du ja dieses Auto, das ist ja, du siehst ja, wohin es entwickelt ist. Der ist entwickelt, um bei unter 100.000 Euro zu bleiben, trotzdem einen großen Akku zu haben, um diese Karre dienstwagenfähig zu machen, damit du unter 100.000 dann noch die 0,25 Versteuerung hast. Und wenn du dann Sachen im Abo danach buchst, ist es dem Gesetzgeber egal. Das heißt, du kannst dieses Auto ausstatten bis 99.000 Euro. Deine Firma zahlt, dir ist es wurscht. Du fährst die Karre und kannst dann sagen, die Hinterachslenkung wäre mir schon wichtig. Ich zahle es privat 3,50 Euro im Monat. Das ist es mir wert, dieses Auto zu fahren. Du bleibst aber bei der anderen Versteuerung und sparst dir brutal viel Geld. Da merkt man schon, wohin man es entwickeln kann und was es auch für Vor- und Nachteile hat, wenn man dann Functions on Demand einfach anbietet, muss man sagen. Und der lädt jetzt mit 800 Volt, mit 350 kW, glaube ich.
Genau, 350 kW, 800 Volt. Aber optisch immer noch nicht so mein Fall.
Ja, und es gibt jetzt Steer-by-Wire. Das hat mir vor ein paar Tagen schon mal gezeigt. Hast du dieses Lenkrad gesehen?
Ja, ja. Alter. Wie dieses Yoke-Lenkrad vom Model S, ne?
Und was haben die sich alle aufgeregt bei Tesla über diese Lenkräder? Was haben die alle gesagt, wie hässlich das ist? Und jetzt bringt Mercedes gefühlt noch eine schlimmere Interpretation davon. Also mir sagt es gar nicht zu, weil es irgendwie so geschwungen ist. Irgendwie
mir so, auch ich mein, nicht, ganz ehrlich. Oh.
Ich auch nicht verstehe das bei Steer-by-Wire, wo du keine physische Verbindung oder keine mechanische Verbindung mehr hast zwischen Lenkrad und der Lenkachse, dass du da sagst, du machst ein kleineres Lenkrad, auch weil das Auto ja schnellere Drehmanöver macht. So, du kannst ja theoretisch einfach aussteigen und das Lenkrad dreht sich gerade, obwohl die Räder schief stehen und solche Sachen. Und dass du dann nicht sagst, dass du irgendwie schief da drin bist oder dass es dann zu groß ist, um dir ans Knie zu hauen. Aber optisch weiß ich nicht.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sprich mich nicht an. Also im Allgemeinen die Mercedes-Designsprache ist, es ist okay. Also vor allen Dingen, was mir am meisten gefällt, würde ich sagen, CLA Shooting Brake. Sieht schon mal nice aus mit den richtigen Felgen, mit der richtigen Farbe. Gefällt mir. Der CLA, die Limousine hat mir auch gefallen. In Rot zum Beispiel sah er richtig schön aus, als ich den hatte. Aber das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Aber so EQS war noch nie mein Fall. Ich fand das so zu rund gelutscht und
und
dann die ganze riesige Displaylandschaft hier. Das ist auch nicht so, dass das überschlägt einen. Und das muss ich doch mal irgendwie zugeben hier. Das ist too much. Da macht BMW und Audi meiner Meinung nach momentan, die machen es besser bei den Deutschen.
Ich bin so gespannt. Kleiner Ausblick. Ende des Monats kommt noch das Facelift vom i7. Da werden wir auch im Podcast drüber quatschen. Und da werde ich dir dann für den Podcast Bilder zeigen, dass wir da drüber reden können, embargo-gerecht natürlich. Aber das wird auch spannend, weil da bin ich sehr gespannt, was du da zum Interieur sagst. Und vielleicht noch zum Mercedes. Ich finde den neuen GLB ganz gelungen. Ich finde den optisch, der ist sehr nah am Smart Hashtag 5, genau. Aber ich finde, der ist richtig cool, weil der hat auch die Lampen relativ schön gemacht und der sagt mir aktuell tatsächlich neben dem CLA Shooting Break am meisten zu.
Um mir Lass uns mal abwarten, wie die neue elektrische C-Klasse aussehen wird. Nein, ja. Vor allen Dingen auch die neue C-Klasse, ne? Da bin ich ja auch mal sehr gespannt.
Die soll nicht als T-Modell kommen, also nicht als Kombi, habe ich gehört.
Interessant.
Ja.
Ja gut, aber Kombi, das sind nur ein paar Leute in Deutschland, die nach Kombi schreien und am Ende kauft die auch keiner. Weißt du, die wollen, alle hassen SUVs, aber alle wollen SUVs.
Ja, ja.
So einfach.
Da okay. Machen wir einen Sack zu. Nächste Woche wieder live, also wieder Podcast miteinander. Wir sind nämlich beide in Madrid bei Cupra.
Ja, da freue ich mich.
Da können wir beide da irgendwie im Born Podcast aufnehmen.
Das wird super spannend. Da freue ich
sehr
mich.
Sehr cool.
Drauf. Schön. Alles klar. Mega. Euch noch einen wunderschönen Urlaub.
Genießt Dankeschön.
Ne?
Dir eine
die Sonne
gute
ist
Woche.
Wieder weg, sehe ich gerade.
Ja, die Sonne ist danke, weg. Danke, es danke. Wird grau. Danke, jetzt habe ich die eine Sonnenstunde heute mit dir hier zugetragen.
Oh, ich hole mir gleich einen Cappuccino und genieße die Sonne hier.
Oh, ja.
Ja, meine Lieben, dann sage ich mal merci beaucoup, bonne journée, ne? Grazie mille und te shakure deris, herzlichen Dank und was noch? Danke,
sehr gut. Tack, um mir Schweden noch mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, was das Isländisch heißt. Schade, hätte ich gewusst, dass wir international verabschieden, hätte ich mich informiert. Sorry.
Alles klar. Okay, bis nächste Woche, ne? Ciao.
Ciao.